willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Episode 294, lieber Defner. Und ich muss gestehen, ich bin vergangene Woche zum Habeck-Fan geworden.
Wow, das ist eine Bekehrung.
Sein Statement zu Israel hat mich wirklich persönlich sehr berührt. Und er hat so ein bisschen erzählt von seinem Antrittsbesuch im Juni 2021, als er in der Halle in der Knesset stand, das ist das Parlament, und da ein Bild gesehen hat, auf dem so ein Menschenzug war mit, ja, mit Kindern vorn und einer Frau mit einem Baby und am Rande bewaffnete Soldaten, und hat gefragt, was das für ein Bild ist. Und hat dann erzählt bekommen, dass es die Schlucht von Babi Yar ist, wo 33.000 Menschen innerhalb von 48 Stunden, so wie in Auschwitz, Treblinka, systematisch ermordet worden sind in der Ukraine von den Deutschen, auf Geheiß der Deutschen. Und meinte dann, es wäre keine Zeit für Relativierung oder Aufrechnung. Jetzt in der heutigen Situation, Deutschlands Staatsräson müsse ganz klar sein, dass Israels Sicherheit besteht. So, und hat das nochmal ganz klar gesagt. Und ich fand, es war wirklich ein sehr klares, unverrückbares Bekenntnis zu Israel, was auch aus unserer Geschichte raus herrührt. Und
sehr schön. Und mit dem besonderen Beispiel dann auch eben. Ne?
Ich meine, genau.
Das kann Habeck, das kann das auch Baerbock sehr gut, auch dieses Emotionale, auch immer wieder mit Einzelbeispielen und Einzelschicksalen. Das ist, was dem Scholzomat natürlich fehlt, ja. Also das muss man mal so sagen. Aber er findet schon auch klare, deutliche Worte, vor allem in seinen Reden. Und heute steht ja der Besuch in Israel auf dem Programm des Kanzlers. Ganz wichtiges Signal auch, dass er jetzt ganz frühzeitig in das Krisengebiet reist.
Und ich fand noch von dem Habeck auch, er hat diesen Kranz, er hat noch erzählt, wie er in Yad Vashem den Kranz niedergelegt hat und da drauf stand, Erinnerung verpflichtet. Und ich finde, jeder, der jetzt diesen Konflikt als Deutscher beobachtet, der muss halt wirklich klar sagen, nie wieder, auch nichts relativieren, auch nicht Israel hat doch das gemacht oder Israel hat jenes getan, sondern da muss man wirklich, da hat er die richtigen Worte gefunden. Und das hat ja auch der Kanzler genauso gesagt, dass es deutsche Staatsräson ist, Israels Sicherheit. Und,
die Worte und die Reden des Kanzlers sind auch da ganz klar und unverrückbar, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Also das wollte ich da, ich meine nur das Emotionale, ne? Das
kann
natürlich die Bilder. Auch gerade so ein bisschen auch in der freien Rede und so weiter. Aber ich finde schon, es gibt da ganz, ganz breite, auch wenn man sich die Aktuelle Stunde im Bundestag, die Regierungserklärung des Kanzlers angehört hat und die Redebeiträge, da waren wirklich eben fast von allen Beiträgen ganz, ganz klare Statements da und klare Solidarität mit Israel. Und ja, Israel ist Staatsräson, das haben wir ganz klar noch ganz oft gelernt und immer wieder uns in Erinnerung gerufen. Und das muss einfach immer wieder wiederholt werden auch, und das dürfen wir nie vergessen.
Aber was ich auch gut finde, dass jetzt da eine gewisse Pendeldiplomatie eingesetzt hat und alle versuchen, dass der Konflikt sich nicht ausweitet und dass eine weitere Eskalation halt vermieden wird.
Ja, das ist, was momentan auch den Märkten hilft, um auch ein bisschen diese Spagat jetzt zu schaffen. Wir haben ja im Glotzcast am letzten Freitag drüber gesprochen, nochmal letzten Dienstag schon hier im Podcast. Und natürlich auch geht es immer auch um die Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte. Wir sind ja hier ein Wirtschaftspodcast, aber neben all diesem unfassbaren Leid, das man sowieso wirklich überhaupt nicht beschreiben kann, diese Einzelschicksale, das ist wirklich was so krass, was man da immer wieder hört, jetzt aus Israel noch diese Schicksale. Und aber wie gesagt, hier sind wir im Wirtschaftspodcast und sprechen auch natürlich darüber, was kann es für die Märkte bedeuten. Da ist natürlich jetzt erstmal positiv aufgenommen worden, einigermaßen, was zur Stabilisierung beiträgt, jetzt zum Auftakt dieser Woche, dass eben ist, wie du sagst, ein Panel Diplomatie gibt, vor allem, dass der US-Präsident auch morgen an diesem Mittwoch schon ins Krisengebiet reist und eben nicht nur nach Israel, sondern auch nach Ägypten und Jordanien und hier wirklich um ja, eine Vermeidung einer weiteren Eskalation sich bemüht. Und das ist ja das ganz Wichtige, was wir immer wieder jetzt auch gesagt haben. Die große Gefahr dieses Konflikts ist eben, dass ein Flächenbrand daraus wird, dass möglicherweise der Iran mit einbezogen wird. Und das wäre natürlich für alle, es wäre sowohl für die Region ein Desaster, das würde unheimlich viele weitere Leben kosten und es würde natürlich die Weltwirtschaft auch extrem ausbremsen, den Ölpreis in die Höhe schießen lassen, einen Ölpreisschock verursachen. Und genau das gilt es zu vermeiden.
Genau, aber der Iran selbst, die zündeln so ein bisschen. Die haben ja schon mit der Möglichkeit einer Präventivaktion der Achse des Widerstands und gesprochen. Also insofern, es ist...
Heute hat auch wieder der Ayatollah Khamenei davon gesprochen, wenn Israel sozusagen das fortsetzt, was sie da in Gaza tun, und sprach von Verbrechen Israels im Gazastreifen. Also das ist natürlich völkerrechtlich nicht die richtige Einordnung, wenn man angegriffen wird. Und aber droht eben damit, wenn Israel das fortsetze, dann könnten die Moslems in aller Welt und die Widerstandskräfte wären dann nicht mehr zu stoppen. Und mit Widerstandskräften meint der Iran traditionell eben die ihm nahestehenden bewaffneten Gruppen im Nahen Osten, allen voran natürlich dann die Hisbollah. Ja.
Und der hat, hier gab es ein Zitat noch: Wenn wir Gaza heute nicht verteidigen, werden wir uns morgen gegen diese Bomben auf die Kinderkrankenhäuser unseres eigenen Landes verteidigen müssen, sagte der Minister, also ein iranischer Minister. Muss man wirklich sagen, ehrlich, nee. Also wer hat denn diesen Gräuel begonnen und wer hat denn genau diese Taten begangen? Und als ob Israel jetzt losreden würde und bei denen die Bomben auf die Hütte geworfen hätte, es war andersrum. Und auch diese ganzen, was man gesehen hat, Kinder, die umgebracht worden sind oder auf einem so einem friedlichen Musikfestival da mit einem reinzukommen von oben und dann da irgendwie
Leute abzuschlachten, zu massakrieren auf einem friedlichen Musikfestival für Peace, und Leute teilweise sind in unterirdische Tunnel geflüchtet und da wurden dann auch noch Bomben reingeworfen und die wurden brutal ins Loch gelockt und dort abgeschlachtet. Also das ist wirklich brutalste, infameste Terrorart. Da fallen einem wirklich gar keine Begrifflichkeiten mehr ein,
um das, und insofern, das einzuordnen. Wenn ich dann solche Sachen nur höre, denke ich so, hä? Da werden die Tatsachen verkehrt.
Und man muss halt auch sagen, wie wirklich Israel versucht ja alles, um in Gaza die Zivilisten zu schonen, um die Flucht zu ermöglichen. Und die Hamas hindert ja teilweise die Zivilisten dann eben auch an der Flucht aus dem Norden und setzt brutal die eigene Bevölkerung als menschliches Schutzschild ein. Also es ist wirklich so unmenschlich und aber sie wollen natürlich provozieren eine Reaktion und dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Israel hat jetzt eben auch gezögert. Wir haben ja alle damit gerechnet, dass eigentlich am Wochenende die Bodenoffensive stattfindet. Bisher ist sie ausgeblieben. Und das wird sicherlich dann auch, diese Bodenoffensive wird kommen, früher oder später. Und das wird auch die Märkte möglicherweise dann wieder etwas verunsichern. Also man sollte sich jetzt da nicht so sehr in Sicherheit wiegen. Und wir sehen ja schon auch immer diese Reaktion, diese nervöse Reaktion beim Ölpreis, auch selbst an den Börsen. Denn wenn der Iran wieder was sagt, dann geht es wieder runter.
Genau, der Iran
und so weiter.
Sagte
also,
was.
Es ist, zum Glück nehmen die Börsen jetzt auch diesen Konflikt etwas ernster. Nicht mehr irgendwie total Ignoration wie letzten Dienstag vor allem, was dann der DAX da plötzlich fast 2%
zulegte. Ja gut, aber am Montag hat die Wall Street ja auch mit über 1% plus geschlossen.
Ja, weil die Wall Street hatte eben diesen Konflikt nicht wirklich eingepreist. Das haben wir jetzt schon mehrfach da auch angesprochen. Ne? Und deswegen ist es ja gut so, dass die Märkte jetzt dieses Risiko langsam beginnen
einzupreisen. Und wenn ihr einfach den Krisenseismograph Ölpreis anschaut, dann habt ihr eigentlich immer einen guten Blick dafür, wie die Situation gerade ist. Der ist jetzt, während wir aufzeichnen, über 90 wieder gestiegen, um einen halben Prozent auf über 90, der Brent-Preis. Und es sind komische Zeiten, die wir hier erleben. Und trotzdem, wie gesagt, fand ich den Habeck ganz gut. Und wir müssen auch über andere Sachen sprechen vielleicht noch. Der Habeck hat ja noch die Wirtschaftsprognose runtergenommen. Da fand ich ihn nicht so gut. Ich muss gestehen, ich fand, der Habeck ist vielleicht als Wirtschaftsminister weniger gut als möglicherweise als auf einer anderen
Situation. Du meinst, er sollte lieber Außenminister werden. Aber da gibt's ja,
ja gut, da haben wir Frau Baerbock, die, ja,
die
ist
kann
ja,
das auch gut.
Die macht das auch ganz gut. Die machen mal ein bisschen impulsiv, diesmal ein bisschen zu direkt. Da denkt man sich so ein bisschen, man könnte manchmal ein bisschen diplomatischer das Ganze formulieren. Aber ich finde, da macht sie auch einen sehr guten Job. Das stimmt. Und aber als Wirtschaftsminister hat ja die Wirtschaftsprognose nochmal nach unten genommen und hat dann gleich wieder von Licht gesprochen und von Aufschwung und sonst was. Und,
ja, das bezog sie auf das nächste Jahr und aufs Ende des Jahres. Und also zum einen muss man sagen, hat auch der Habeck ganz klar gesagt, jetzt die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten sind in keinster Weise in dieser neuen Prognose reflektiert, weil die wurde ja auch, ist ja schon letzte Woche, also die Prognose kam am Mittwoch, wurde sie offiziell vorgelegt und das war ja kurz nach dem Beginn des Nahostkrieges und die Woche vorher war sie ja im Prinzip auch schon fertig, da wurde sie auch schon in den Medien durchgestochen. Und ich meine, das sind ja Prognosen, die denkt sich nicht der Habeck aus und das sind auch keine politischen Vorgaben, sondern die wird halt von den Ökonomen im Wirtschaftsministerium erstellt, vor allem auf nach Vorlage der anderen Prognosen, die es da so gibt, vor allem von den Wirtschaftsinstituten, die kamen zwei Wochen vorher, die führenden deutschen Forschungsinstitute, die war ähnlich ausgefallen, weil Habeck sagt ja auch, dieses Jahr minus 0,4% und nächstes Jahr plus 1,3%. Und die Wirtschaftsinstitute, die haben gesagt, okay, dieses Jahr minus 0,5%, da gibt es eine kleine Einweichung, aber nächste, Moment, das habe ich mich schon wieder verrutscht. Nee.
Der IWF hat dieses Jahr minus 0,5 und plus 0,9 im nächsten Jahr. Also genau. Der IWF ist der pessimistischste Akteur jetzt mit am Platze.
Die Forschungsinstitute waren sogar noch optimistischer, ne? Die haben minus 0,3% nur für dieses Jahr, aber genauso wie das Wirtschaftsministerium 1,3% plus für 2024. Also da kann man jetzt dem Habeck nicht vorwerfen, dass er jetzt hier irgendwie
Er hat dann Gründe genannt, wo ich dachte so, oh Junge, echt, das sind wirklich jetzt nicht Gründe, die jetzt dafür sprechen, dass es nach oben geht. Er hätte mal sagen müssen, hey, wir schaffen es, die Flüchtlinge zu integrieren, einfach mal den Zuwachs, also wir müssen erstmal sagen, wir kommen von einem Minus. Und von einem Minus zu kommen, es ist schon mal einfacher wieder zu wachsen. Also das ist schon mal ein Automatismus, weil wenn man nach unten geht, geht es einfacher nach oben. Punkt eins. Und Punkt zwei, wir haben Bevölkerungszuwachs, der relativ groß ist. Und da denkt man sich so, hey, in einem Bevölkerungszuwachs, selbst wenn die alle nicht arbeiten und nur staatliche Zuschüsse bekommen, selbst dann gibt's ja ein Plus. Also auch das, ich finde wirklich, auch diese 1,3 oder 1,1 oder ob es 0,9 jetzt sind, ist ja völlig egal. Es ist eine Stagnation, wenn man mal die Umstände alle drumherum sieht. Es ist alles nichts, was einen glücklich macht. Und da könnte man sagen, hey, wir können es besser. Wir müssen uns noch mehr anstrengen. Aber er hat dann irgendwie das versucht, das schön zu reden.
Nein. Ich habe mir die ganze PK angehört und denen raus haben sie auch darüber gesprochen, wie sie anfangen, diese Bürokratiebretter zu bohren und viele Einzelbeispiele gerade aus seinem Ministerium gebracht und sagte, wenn alle quasi das auch in ihrem eigenen Baustellenbereich da machen, dann kommen wir voran. Und genau das hat heute der Arbeitgeberpräsident auch gefordert, dass einfach Bürokratieabbau wäre das beste Konjunkturprogramm. Mhm. Ja, hat er gesagt, der Dulger beim Arbeitgebertag heute, wo der Kanzler auch vor Ort war. Und darum geht es ja. Und das Flüchtlingsthema ist ein ganz anderes Thema. Das ist auch ganz sehr schlimm und da müssen auch Lösungen her. Aber zu glauben, wir können hier damit schnell irgendwie ein Konjunkturprogramm anschieben, das wird natürlich
doch nicht passieren. Also wenn du die ukrainischen Kriegsflüchtlinge besser in den Markt integrieren würdest, dann würdest du, und du hast ja gesehen, wie schnell es gehen kann. Das hat uns Polen vorgeführt, das hat uns Dänemark vorgeführt, das hat uns die Niederlande vorgeführt. Das funktioniert. Und die haben ja innerhalb eines halben Jahres ihre Quoten nach oben gebracht. Und ich meine, warum sollen wir das denn nicht hinkriegen?
Ja,
wir haben ja viel mehr noch aufgenommen, zahlenmäßig. Jetzt nicht, wenn du anteilig zur Bevölkerung nimmst, ist es nicht so hoch, ist es in anderen Ländern mehr. Aber trotzdem, da muss doch mehr gehen. Und da muss man
da muss auch mehr gehen, das ist absolut. Und ich meine auch diese Diskussion über das Bürgergeld auch nicht nur für ukrainische Flüchtlinge, sondern auch für deutsche Mitbürger. Und wenn man jetzt heute in der Bildzeitung liest, sozusagen, bei Reinigungskräfte kündigen reihenweise den Job, weil sie lieber Bürgergeld beziehen und nebenher ein bisschen Schwarzarbeiten. Das ist natürlich für eine Reinigungskraft super easy. Ja. Und dann hast du halt einfach immer mehr. Und deswegen muss hier wirklich vieles in Frage gestellt werden. Aber natürlich sind Existenzminimumfragen garantiert. Auch vom Bundesverfassungsgericht ist es nicht so einfach für die Politik. Und auch immer diese Rufe nach, ja, jetzt machen wir einfach ein Pflichtbeschäftigungsprogramm oder irgendwelche. Es ist ja, das klingt ja immer erstmal gut, aber wie willst du das denn umsetzen?
Ja, du könntest zumindest eine gewisse Mitwirkungspflicht der Menschen, die Ansprüche haben. Man könnte ja irgendwie sagen, okay.
Aber was machst du dann? Irgendwie so,
Du müsstest halt die Vermittlung verbessern. Ich kenne jemanden, der ist beim Arbeitsamt gewesen und dann haben gesagt, ach, die müssen sich jetzt nicht drum kümmern. Ach, lassen wir einfach so, wie es ist. Und da ist auch keiner, da ist auch die Vermittlungstätigkeit ist nicht besonders gut. Ja. Und die Leute haben auch weder, haben die richtige Vorstellung, wen sie vor sich haben, noch was sie den Menschen anbieten können. Und da müsste man einfach auch, was diese Angelegenheiten anbetrifft, müsste man einfach noch mehr machen. Das kann ja nicht sein, dass du immer mehr Sockelarbeitslosigkeit hast, dass du offene Stellen hast, auf der anderen Seite immer mehr Arbeitslose oder Bürgergeldbeziehende.
Das passt irgendwie nicht zusammen.
Das
haben wir schon oft hier gesagt.
Und da muss man irgendwie es auch schaffen. Und
wie bringt man beides zusammen? Ne? Ja. Aber natürlich ist auf der einen Seite, muss halt einfach auch die Möglichkeit haben zu sanktionieren. Das ist halt der Punkt. Ne? Und das sind wir wieder bei Anreizsystemen. Und wenn der Anreiz halt einfach ist, du kriegst so viel an staatlichen Leistungen und dann rechnest du dir aus, was lohnt es sich wirklich, morgens um 6 oder 5 aufzustehen, irgendwo putzen zu gehen und am Ende habe ich das Gleiche, wie wenn ich einfach Stütze kassiere und noch ein bisschen Schwarzarbeit nebenbei mache, dann wirst du einen einfacheren Weg gehen. Und deswegen muss halt hier Fördern und Fordern natürlich wieder zusammenkommen, wie es einfach mal Idee von Hartz IV war. Und es wurde immer mehr aufgeweicht und immer mehr Leistungen kamen dazu und Erhöhungen, während die Löhne nicht so steigen. Also problematisch. Ja, gut. Aber auch hier haben wir jetzt keine Ideallösung anzubieten.
Stimmt, wir konnten letzte Woche schon den Nahostkonflikt nicht befrieden. Diese Woche können wir leider nicht sofort die bürgergeldbeziehenden Menschen irgendwie wieder in den Arbeitsmarkt wieder bringen. Auch das, aber irgendwas muss da passieren, weil es gibt ja dann die besten Rechnungen, was du haben kannst, wenn du eine vierköpfige Familie bist, wenn dir auch noch die Miete bezahlt wird und so weiter. Und da kannst du beim besten Willen, da musst du schon sehr viel arbeiten. Vielleicht kann man da die Anrechnung irgendwie anders gestalten oder irgendwelche anderen Anreizsysteme so setzen, dass es sich wirklich lohnt zu arbeiten. Und wenn man schon keine intrinsische Motivation hat, also ich hätte ja immer eine intrinsische Motivation, weil Arbeiten gibt einem ja eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Meaning im Leben und eine gewisse, hat ja auch einen Purpose, also was man machen will. Und man hat ja auch irgendwie dann einen Stolz auf seine Sachen, die man macht, egal was man macht. Und man kann ja selbst an der Kasse beim Aldi einen gewissen Stolz haben, wenn man Menschen angelächelt hat und die glücklich aus dem Laden gehen und dachten, hey, das war, auch wenn ich an der Kasse 2 Minuten oder 3 Minuten oder 5 Minuten gestanden habe, war ein nettes Erlebnis. Auch das geht ja, finde ich. Aber ich finde, da muss noch irgendwas passieren.
Gut.
Haben wir
soweit der Vorreden?
Wir wollten eigentlich Mails machen, aber das schaffen wir heute nicht. Heute ist nämlich hier im Hause, das muss man vielleicht sagen, der große Axel Springer Award, der geht an Satya Nadella, den Microsoft-Chef. Letztes Jahr hat Volodymyr Zelensky bekommen und davor war
Elon Musk.
Nein, davor war die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Şahin. Die haben davor und davor war Elon Musk.
Und Zuckerberg hat ihn auch schon bekommen.
Der hat jetzt als erster bekommen.
Und der Amazon-Chef hat ihn auch schon bekommen. Jetzt sind bald wir dran, ich meine.
Meinst du? Nein.
Sind sie bald durch.
Das sind ganz außergewöhnliche Sachen. Und man muss vielleicht auch noch eine Sache dazu erzählen bei diesem Award. Da wird wirklich immer genau geguckt, dass diese Menschen auch sich sehr zu Hause fühlen, da wird auch richtig großer Aufwand gemacht. Beispielsweise bei Zuckerberg hatte man dann die Garage aufgebaut, mit der er da sein Ding gebaut hatte. Und für den Microsoft-Chef hat man auch eine Überraschung. Also es ist wirklich, da guckt man sich genau die Lebensläufe, die Sachen an und macht dann was. Also da wird wirklich kein Aufwand gescheut. Deswegen
auf jeden Fall, seit Tagen wird hier, du bist ja immer im Homeoffice, aber hier seit Tagen gibt es hier Beleuchtungsproben und bei uns wird immer im Büro das Licht angeschaltet. Und dann werden irgendwelche Sonderbeleuchtungs, wir arbeiten gerade alle im Schummerlicht. Ja. Und es ist wirklich ein Riesenaufwand und heute haben sie dann noch einen riesen PKW in die Aula gestellt hier.
Genau.
Ins Atrium.
Von einem der Sponsoren.
Von einem, wir müssen jetzt nicht hier den Sponsor verwenden. Ne? Aber alle fragen mich, ob das jetzt, ob ich mein Auto heute im
geparkt hätte.
Oh. Ich habe keinen Parkplatz gefunden.
Ja, genau. Ja, ja. Also wirklich, das ist wirklich, da wird großer Bahnhof gemacht. Das ist wirklich großartig. Deswegen schaffen wir heute pünktlich fertig zu werden.
Genau. Und deswegen gibt es ja viele Gäste und viel zu tun. So. Mhm. Und deswegen darfst du dann mit Bär oder Bulle anfangen?
Ich würde mit meinem Bullen der Woche anfangen. Und zwar kriegt der Bulle der Woche Polen. Und Polen bekommt den Bullen, weil sie, ich würde es mal sagen, für das Ende der illiberalen Demokratie gestimmt haben. Ich hoffe das zumindest mal. Man muss natürlich sagen, die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, die ja immer kurz PIS abgekürzt wird.
Peace eher.
Peace?
Also, PIS sagen wir nicht.
Echt?
Peace? Sagen ja eher Peace.
Gut, dann also, haben sie
aber
Peace.
Nicht Give Peace a Chance, nee, sondern.
Es ist schon eher Peace. Nee, Peace. Ja, Peace. Wie auch immer.
Ja, Peace ist aber ein bisschen
es bleibt zu. Die stärkste, es bleibt die stärkste Partei, aber sie haben nur 194 Sitze und 460 hat der Sejm, das Parlament, und deswegen haben sie nicht genug. Und selbst wenn man jetzt diese rechte, ultrarechte Konföderacja dazu packt, die haben noch 18, kommen die halt nicht auf eine Mehrheit. Und das ist das Schöne, es gibt drei Oppositionsparteien rund um den ehemaligen europäischen Ratspräsidenten Donald Tusk und die kommen auf 248 von 460 Sitzen, deswegen haben sie die Mehrheit, da gibt es schon das amtliche Endergebnis. Jetzt muss natürlich noch der Präsident, ich glaube Andrzej Duda, der muss erst noch einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Der kann natürlich erst mal sagen, die PiS hat die meisten Stimmen, deswegen gehen wir erst mal den. Dann, man könnte es noch ein bisschen verzögern, aber eigentlich wird es so sein, dass am Ende diese pro-europäische und pro-demokratische Parteien dann die neue Regierung stellen. Man muss natürlich sagen, es ist so ein bisschen auch wie eine Ampelkoalition. In der Sozial- und Wirtschaftspolitik sind die sich jetzt auch nicht richtig grün. Also muss jetzt auch nicht sagen, dass die alle die gleiche Vorstellung haben, wie das aussieht. Aber was so Justizreform anbetrifft und ich hoffe mal auch diese Reparationsforderungen an Deutschland, da haben sie hoffentlich auch eine andere Vorstellung, wie das funktioniert. Die Märkte haben positiv darauf reagiert. Der Zloty hat zum Euro 2,5% zugelegt. Und der Börsenindex WIG 20, so heißt er, hat 6,6% an Wert gewonnen. Und na klar, wenn in solchen, ist immer noch ein Schwellenland, wenn Schwellenländer, wenn die ansteigen, sind meistens Banken ganz groß. Bank PKO 12% plus, PKO Bank 11,2%. Dann noch eine dritte Bank, wie heißt die?
M-Bank.
M-Bank.
Der ist ja der Commerzbank beteiligt, deswegen hat auch die Commerzbank an diesem Montag einen kräftigen Sprung gemacht.
Super, siehst du? Mhm. Und dann gibt es noch die Santander Bank Polska. Und dann gibt es noch diesen berühmten Discounter, Dino Polska, der ja jeder Mensch, der Börsenpodcasts hört, irgendwann hat die mal ein amerikanischer Podcast hat irgendwann mal Dino Polska als so vorgestellt, dieses Geschäftsmodell. Und dann sind alle irgendwie drauf angesprungen. Und jetzt hat, glaube ich, jeder diese Aktie Dino Polska. Hat im ersten Halbjahr super funktioniert. Im zweiten funktionierte sie nicht mehr so gut, die Aktie. Aber jetzt ist sie auch wieder im Zuge dieser Polensache angesprungen. Klar, der Index hat am meisten Finanzwerte. Die haben auch noch ein paar Versorger. Und dann haben sie auch Tech haben sie relativ wenig. Ich guck mal, da haben sie nur.
Haben die denn, gab es da mal einen Spielanbieter?
1,7%, das ist die CD Projekt. Das ist die, das ist eine Spielaktie. Die ist übrigens, hat nichts gewonnen, -0,8. Vielleicht denken die Leute, wenn da der Aufbruch kommt,
da
dann spielt
so
man weniger gespielt. Und macht weniger Eskapismus, ist wieder mehr in der Gegenwart.
Ist ja auch
und
nicht so sehr für den polnischen Markt, das ist ja nur, dass die da programmieren. Das ist ja doch sehr international, ne?
Stimmt, aber trotzdem ist es halt, die haben halt relativ viele Spielehersteller in Polen. Also es muss wohl so ein, aber ich frage mich, wer weiß. Eigentlich ist es ja positiv.
Halt, die Osteuropäer sind ja irgendwie so grundsätzlich alle gut im Programmieren. Ne? Also da gibt es ja wirklich von der Ukraine über Rumänien überall gute Programmierer und die natürlich so ein bisschen günstiger sind.
Auch der Ukraine war auch ein Land. Deswegen gab es ja dann auch.
Selbst Rumänien, dem UiPath gegründet wurde. Ne?
Also vielen Dank. Dann haben wir das auch noch. Aber jetzt ist natürlich die Idee, warum springen die Märkte so an und was ist so positiv? Natürlich, klar, wenn man mit der EU nicht im Clinch liegt, ist es auf jeden Fall besser, auch weil man ja noch von der EU Zuwendung bekommt. Aber ich glaube, perspektivisch geht es auch darum, dass möglicherweise Polen jetzt dem Euro beitritt. Und dann habe ich mal geguckt, was sind so die Beitrittskriterien. Also ich muss sagen, Polen ist im Mai 2004 der EU beigetreten. Da waren auch die baltischen Mitgliederländer mit dabei oder auch Slowakei und Slowenien damals. Und die sind ja alle schon im Euro drin. Sowohl Slowakei, Slowenien als auch die baltischen Länder, die haben viel schneller den Euro-Beitritt gemacht. Und die Ungarn und die Polen haben sich ja eigentlich nur dagegen gewendet, obwohl sie wirtschaftlich eigentlich ganz okay dastehen. Jetzt habe ich mir mal die Kriterien angeguckt. Einmal eine Sache ist Preisstabilität. Die Inflationsrate darf nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über der Rate der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen. Das ist natürlich schwierig in diesem Umfeld, wo die Inflationsraten insgesamt hoch sind. Die Inflationsrate in Polen liegt bei 8,2 Prozent noch, aber das geht. Die in der Eurozone liegt bei 4,3. Also dieses Kriterium würden sie jetzt in der aktuellen Situation nicht einhalten. Wenn man mal die letzten Jahre nimmt, da war eigentlich die Inflationsrate eher genauso wie in Europa. Also da gab es keinen großen Unterschied. Dann gesunde und auf Dauer tragfähige öffentliche Finanzen. Die Schuldenquote von Polen liegt bei 50%, wesentlich unter allen westlichen Ländern. Also auch das ist kein Problem. Beispielsweise bei Italien sieht, da sind wir fast bei 150 mittlerweile, also dreimal so hoch. Wechselkursstabilität, das ist noch ein bisschen kippelig. Da muss man sich fragen, was heißt Wechselkursstabilität und die langfristigen Zinssätze. Das würde auch passen. Also insofern könnte Polen eigentlich, hätten die beste Voraussetzungen, um in den Euro aufgenommen zu werden. Und wenn man das jetzt spielen würde, klar, wenn man in den Euro aufsteigt, was sind da die Gewinner? Es sind die Banken, die dann mit von diesem neuen, größeren Markt profitieren. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich will in Polen investieren, gibt es zwei ETFs. Der eine ist der iShares MSCI Poland und der andere ist der Expat Poland WIG 20. Und das Problem aber, beide Indizes oder beide Indexfonds bilden nicht den WIG ab. Also gerade der Expat WIG Index, der liegt, wenn man ihn auf 5 Jahre sieht, 35 Prozentpunkte hinter dem WIG 20. Und ich habe noch nicht verstanden, was die anders machen. Ich weiß es nicht. Und wenn man einen Polen-Index haben wollte, würde man am ehesten noch den iShares MSCI Polen nehmen. Der ist auch hinter dem Weg, nämlich um 14 Prozentpunkte, aber eben nur 14 und nicht 35 auf 5-Jahres-Sicht. Also ich weiß nicht, warum das irgendwie nicht investierbar ist oder so schlecht investierbar ist. Auf jeden Fall, vielleicht würde ich den lieber mal vielleicht als Beimischung irgendwie mehr 3 Banken oder so holen, mir selbst das zusammenbauen, als mir jetzt diesen ETF kaufen, wenn der so schlecht den Index abbildet. Aber jedenfalls ein spannendes Land und jetzt ist da vielleicht so ein Aufbruch, weil wirtschaftlich gesehen, auch was Wirtschaftswachstum betrifft, haben die in den letzten Jahren immer im Plus. Also die haben auch Rezessionen ausgelassen, wo wir Rezessionen hatten, haben die alles nicht gehabt. Also es ist auch ein wirtschaftlich sehr stabiles Land und insofern glaube ich, klar, bei der Transformation von CO2-Wirtschaft in normale Wirtschaft mit dem ganzen Braunkohlemist schwierig und deswegen leiden die natürlich, wenn der CO2-Preis steigt. Aber da haben die natürlich auch noch Potenzial, wenn sie da umrüsten. Also auch da ist noch was zu holen. Und deswegen denke ich, Polen auf jeden Fall sehr positiv und deswegen mein Bulle der Woche.
Sehr schöner Bulle. Ja, ich finde, in jeglicher Hinsicht ist das wirklich ein Hoffnungsschimmer, wirklich in diesen Zeiten der schlechten Nachrichten gewesen. Mhm. Und das ist natürlich auch geopolitisch, geostrategisch jetzt ganz, ganz wichtig, dass da auch jemand, der noch klarer wieder dann nochmal mehr an der Seite der Ukraine steht und wo Ungarn eben ja, in einer schwierigen Rolle zu Russland steht und die andere Wahl in Tschechien ja dann auch wieder an den
Slowakei,
ja, wo ja quasi auch das rechte Lager da wieder gewonnen hatte und das waren ja alles keine schönen Signale. Das
ist gerade schwierig, also wenn ich Ukraine gerade wäre, hätte ich gerade so ein bisschen, zumal die Russen jetzt da auch irgendeine Offensive angeblich noch starten und dann geht der Rückhalt im Westen, nimmt so langsam nach, dann hast du Amerika.
Oh, ja, und alles konzentriert sich jetzt auf Nahost und natürlich, Frau Yellen hat gestern gesagt, im Interview bei Sky News, glaube ich, war es, so nach dem Motto, Amerika hat auch die finanziellen Möglichkeiten, quasi zwei Kriegsparteien zu unterstützen und hat auch nochmal ganz klar gesagt, ja.
Ja gut, aber es gibt ja noch einen Kongress.
Aber es gibt einen Kongress der die Ukraine-Hilfen so erstmal auf Eis gelegt hat und so weiter und so fort.
Die müsste erstmal Mehrheitsführer wieder im Repräsentantenhaus erstmal bestimmen.
Halt einfach bald einen US-Präsidentschaftswahlkampf und so weiter. Das wird alles politisch schwierige Zeiten.
Und ich wäre mir nicht sicher, ob du mit Ukraine-Kriegsgeldern, ob du damit einen Wahlkampf gewinnst. Ob du nicht genau das Gegenteil hast, wo du sagst, nee, jetzt Amerika hat genug, das soll nur Europa machen. Und damit in den Wahlkampfseason saß, Amerika muss sich zurückziehen, muss sich auf seine eigenen Stärken beziehen. Ja. Ich glaube, damit kriegst du mehr Wählerstimmen als
Demokrat
anders.
Als Demokrat wirst du damit auch keinen Wahlkampf gewinnen, das ist genau.
Ja, das ist das.
Also es bleibt geopolitisch auf jeden Fall ruppig.
Umso schöner, dass es in Polen so ein Beispiel
gibt. Umso schöner, dass es da einen Lichtblick gibt, genau. Ja. Ja. Ich fange mal mit meinem Bär der Woche an. Ich habe jetzt gleich kurzfristig nochmal 9 Kandidaten dazu nominiert. Ich mache Bär A und Bär B. Ja.
Sag mal, heute nicht aber, so ein inverses also, nee, Bärlein?
Bär A hatte ich mir also sowieso schon, also ist quasi die aktuell dazu nominiert. Ja. Hatte ich mir schon mal auch überlegt, aber ich dachte, na gut, ist einfach zu einfach, weil gut, Sartorius als Bär zu nominieren, weil sie jetzt eben die erneut eine Gewinnwarnung wiedergebracht haben, nachdem sie im Juni schon eine gebracht haben. Wieder die Prognose ist zu einfach. Und jetzt kam heute aber auch noch mal Lonza hinzu. Ja. Lonza ist ja auch bekannt aus der Corona-Zeit, als sie entdeckt wurden als Pharma-Zulieferer und Auftragsfertiger. Mhm. Und die haben nämlich heute auch eine Gewinn- und Umsatzwarnung gebracht.
Wirklich?
Und innerhalb von 3 Monaten das Gleiche. Innerhalb von 3 Monaten auch zum zweiten Mal die Ergebnisprognose gesenkt. Die Begründung ist, dass sie einen Verlust eines Großauftrages von Moderna als Grund angeben, weil Moderna will jetzt den von Lonza hergestellten Wirkstoff seines Corona-Impfstoffs künftig in eigenen Werken produzieren. Und deswegen jetzt geht dieser BRA der Woche an alle Schaufelhersteller.
Alle
Schaufelhersteller als mahnendes Beispiel, ja, dass eben wer auch immer glaubt, in welcher Boombranche auch immer, man nur auf die Schaufelhersteller setzen muss und das wäre dann ein todsicheres. Hallo, ich wollte ja nicht. Ich wollte einfach nur mal mit der Schaufel winken und mit dem Zaunpfahl mal, vielleicht kommt der eine oder andere selber drauf. Aber das hat mich wirklich so sehr erinnert an, wie gesagt, das waren ja auch diese, ja, kauf die Schaufelhersteller in der Corona-Pandemie, egal welcher Impfstoff gewinnt, der Schaufelhersteller gewinnt immer. Diese Sprüche gab es ja damals auch zuhauf und Sartorius ist ja hochgeschossen und war der Shootingstar und Lonza eben auch und viele andere, die es da gab. Und natürlich haben die erstmal Schaufeln en masse verkauft, ja, weil sie alle ausgerüstet haben mit Laborausrüstungen, damit sie ihre Tests bedienen konnten und so weiter und so fort. Und alle haben Höchstpreise bezahlt und ihre Labors vollgestopft und nochmal auf Vorrat was gekauft, wenn das Laborgerät ausfällt. Ja, und plötzlich ist dann das Labor voll und ausgerüstet und plötzlich interessiert sich niemand mehr für deine Labordienstleistung oder nicht mehr so viele. Oder du baust, oder das Beispiel eben Lonza, du machst deinen Wirkstoff selber, weil du sagst, warum soll ich jetzt hier an Lonza so viel Geld für die Herstellung des Corona-Impfstoffs überweisen? Ja, das können wir vielleicht auch selber. Und als Moderna. Und prompt hat Lonza eben den Auftrag verloren. Und wie gesagt, beides kann auch andere treffen. Also Chips können auch von den großen Tech-Playern selber hergestellt werden, haben wir auch schon oft besprochen. Oder du brauchst einfach, du bist irgendwann mal zugeschissen mit großen Grafik. Ja, du hast deinen Keller voller Nvidia-Chips und dann plötzlich ist die Nachfrage dahin und irgendwie der KI-Hype bleibt zwar, natürlich ist KI und eine Corona-Pandemie nicht direkt vergleichbar. Das eine ist wirklich eine sehr krasse Sonderkonjunktur, aber das andere ist halt schon auch ein extremer Boom und alle meinen, die müssen jetzt unbedingt koste, was es wolle, da mit einsteigen. Und natürlich wird es eine langfristige Technologie bleiben, aber natürlich werden auch langfristig weiter Corona-Impfstoffe produziert, bloß nicht mehr in diesem enormen Nachfrageschub, dass alle Welt auf einmal plötzlich das alles haben will. Und deswegen finde ich, gibt es da Parallelen und deswegen finde ich eben, wenn immer alle sagen, man muss nur in die Schaufelhersteller einer Boombranche investieren, das wäre todsicher, es gibt keine sichere Investments und das sollte allen ein mahnendes Beispiel sein.
Ja, klar nicht. Ne? Ist ja logisch, wenn der Boom vorbei ist, auf den Schaufelhersteller
genau,
ist das Ding vorbei.
Wenn es keinen Goldrausch mehr gibt, dann kann auch der Schaufelhersteller einpacken. Ne? So.
So.
Naja, das war es.
Aber wer hat es jetzt gekriegt? Der was? Schaufelhersteller?
Nein, das war jetzt nicht wirklich.
Das war ein Sammelbär.
Das war jetzt immer an
alle Schaufelhersteller und den Chapitz, der die Schaufelhersteller so liebt.
Genau. An Chapitz. Am Ende gehen sie immer alle an Chapitz.
Ich bin das ja gewohnt, dass ich hier von allen gedisst werde. Insofern,
vor allem vom Defner.
Es hat jemand geschrieben letztens, man soll doch die Chapits bei alles auf Aktien ausschalten und solle den Defner dazu nehmen. Und habe ich gesagt, habe ich den Menschen versprochen, dass ich dich fragen werde, ob du nicht da einsteigen möchtest für den Chapits. Also bitte.
Man
vielleicht
muss ganz, ganz ehrlich sagen, der Chapits hat mich ja auch von Anfang an gefragt, ja, und ich habe sofort, weil ich kenne das Wort Nein in meinem Wortschatz, ja. Eines, also es ist nämlich wirklich ein sehr wertvolles Wort. Das habe ich heute dem Chapits auch schon vor der Aufzeichnung gesagt, dass Nein unheimlich, also eines der besten, teuersten Worte ist, die man wirklich in jedem Coaching empfehlen sollte. Vielleicht mal schreibe ich mal ein Buch. Nein. Ja, Nein sagen lernen. Oder
Nein sagen lernen. Nein.
Muss einfach wissen, was man noch stemmen kann und
Aufwand
und Nutzen.
Ja. Schenkst du mir das Buch dann so als
Buch, ja.
Oder ich kriege zumindest eine Widmung vor der Reihe.
Ja, ja, im Vorwort, ja. Gewidmet.
Für den Bär, ja, wenn er denn nicht schon sich selbst totgabelt hat.
Ja, ja, wenn er sich zum Tode gebärt hat, ja. Weil er die Kerze von beiden Seiten angezündet hat.
Die Kerze von, das hat er mir letztens gesagt.
Das habe ich dir gesagt, ja.
Die Kerze von zwei Seiten anzünden, nur weil ich ja häufiger
einen Red Bull getrunken habe.
Ein Red Bull trinke.
Wir trinken jetzt gerade einen Energy Drink, ja. Diesen Namen wir hier nicht nennen. Aber vor dem Glotzcast am Ende der Woche muss dann mal ein bisschen Energy her. Ich trinke da nur einmal in der Woche.
Deswegen wird das beim Defner auch.
Chapits ernährt sich ja von dem Zeug, ja.
Ja, genau.
Deswegen ist er immer so aufgekratzt manchmal, ja.
Gut. Jetzt, gut. Aber unser Klotzkast war trotz des Energy-Trinks diese vergangene Woche doch sehr getragen. Weil
getragen, das ja, das war wirklich, ja, und ich finde, das haben wir gut eingefangen. Also, was heißt eingefangen? Gut bewertet, die Gesamtsituation.
Gut, am Ende wird man sehen, ob vielleicht der Börsianer hartherziger ist und das
ja, ich glaube, letztendlich
menschliche Leid, also wir sehen halt das menschliche Leid noch mit und ein Börsianer ist vielleicht, sieht wahrscheinlich nur die nackten Zahlen, ja, aber, möglicherweise.
Aber uns ging es ja darum, dass der Börsianer unserer Meinung nach auch die nackten Zahlen und die tatsächlich vorhandenen Risiken auch wirtschaftlicher Natur
hör die
nicht,
Risiken,
nicht richtig eingepreist
Börsianer.
Hat. Ja. Nein, das war ja unsere Meinung.
Das ist die Idee, klar.
Also gerade Mittwoch, Donnerstag konnte ich wirklich da, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag ging es ja am DAX auch nochmal aufwärts. Und wie gesagt, das waren die Tage, an denen ich Aktienpositionen verkauft habe. Und ich wurde ja mehrfach gelobt vom Chapits bei Alles auf Aktien, dass ich Gold gekauft habe.
Ja.
Ja, ich habe da Gold-CFDs gekauft.
Ja.
Immer 5 Unzen immerhin, ja, per CFD. Aber kann ich ja mit 5% Eigenkapital kaufen. Und ja, es ist dann ein schöner Hebel, ja, und so. Und wenn 5% steigt, dann hast du schon 100%
die
Gewinn.
Die Unze kostet $2,000 und jetzt hat er 5, hat er
10.000. Oh, jetzt kommt die Rechenaufgabe.
Er hat 10.000 Gold gekauft und hat wie viel Kapital das muss er bringen?
5%, jetzt wird es schwierig. Ha?
Da hat er... Wie? Du hast mit 500 Euro bewegst du echt so ein 5-Unzen-Ding.
Ja, das ist dann eine gute.
Das einzige Problem ist, wenn jetzt der reale Zins noch hochgeht, das ist ja der abzüglich.
Darüber werden wir heute noch diskutieren.
Und dann kannst du dir nämlich vom Hintern bullern, wie meine Oma immer gesagt hat.
Nein, aber das ist ja auch wirklich auch nur, ich bin ja kein großer Goldbulle, sondern das ist jetzt in dem Fall so eine Art wirklich kleines Hedging und eine kleine Versicherung. Und ich habe einige CFD-Aktienpositionen eben abgebaut, da ziemlich viele sogar.
Okay.
Und weil das war mir einfach zu riskant, das ist da, dass du halt irgendwie am Wochenende aufwachst und dann wieder alles um 10% abrauscht, weil dann hast du halt sofort ist dann dein CFD-Depot leer, ja. Das ist mir auch schon oft genug passiert, ja. Das ist einfach, nein, das ist wenn solche extremen Risiken da sind, oft kannst du die nicht vorhersagen, aber momentan ist es...
Die berühmten Fett-Tail-Risiken. Kleine Wahrscheinlichkeit des Eintritts, aber große Wirkung, wenn
ja,
sie
ja, und
eintreten.
Wie gesagt, manchmal passieren solche Dinge über Nacht, aber jetzt ist es, wenn du sowas einpreisen kannst, dann sollte man das... auch tun bei einem Trading Depot. Ja, ich würde, wie gesagt, bei allem anderen, meine ETFs und so weiter, mein normales Aktiendepot, das läuft unverändert weiter, da habe ich ja gar nichts angefasst. Da finde ich, da kann man solche Schwankungen aussitzen, wenn man langfristig orientiert ist, aber was kurzfristig, was mit Trading ist, was mit Stopkursen funktioniert und so weiter, da muss man einfach schon auch ein bisschen aktiver sein. So, das war mein einer Bär der Woche, der war ja nur so ein kurzer Einschub.
Achso, und jetzt macht den zweiten auch nochmal.
Mein zweiter, ja, den würde ich noch gerne. Ja,
achso, dann hast du auch noch einen Bullen, auch noch.
Bullen habe ich auch noch. Ja.
Sag mal, wie war das? Das war der Teil 1 des Bären.
Ja?
Du hast den Chapitz eingegeben, die gesamte Schaufelindustrie hast du abgemeiert.
Und es war nur ein kleiner Bär.
Und es war nur ein Teil des Bären.
Unser Torio und unser Lonzer noch oben drauf.
Das gebe ich noch oben drauf. Okay,
und einen habe ich noch für dich.
Ja, komm, dann gib noch einen zweiten Bär.
Für den großen Kryptobullen, Chapitz, ja.
Jetzt willst du jetzt noch den Bitcoin-Anstieg über 30.000 hier kurz zum Thema machen? Da siehst du mal, was
verpasst?
Warte mal kurz, 30.000.
Wann war das kurz? Übernachten
das Bitcoin, mal kurz. Bitcoin war Montag 30.002 und da gab es die Meldung, die war durch Cointelegram verbreitet, dass jetzt der iShares Bitcoin ETF physisch zugelassen worden ist. Und dann ging der mal kurz hoch. Und dann
hat einer einen Bitcoin verkauft an einen anderen unter einem Tresen.
Relativ viele Shorts.
Da wurde der Preis dafür festgestellt.
Da sind relativ viele Shorts rausgesqueezed worden. Ich fand das natürlich auch, das war dann am Ende eine Fehlmeldung, aber auch Larry Fink von BlackRock hat gesagt, man sieht, wie großes Interesse ist. Alleine an diesem kurzen Anstieg.
Nein, ich würde gerne schon natürlich nochmal, ich finde aus aktuellem Anlass auch die Rolle von Kryptowährungen für die Terrorfinanzierung der Hamas schon mal gebührend würdigen. Diese Gelegenheit möchte ich nicht verstreichen lassen.
Du meinst, das wird alles in Krypto? Aber wenn die Kataris jetzt das zahlen, dann machen die das doch auch. Meinst du, die machen alles in Krypto?
Nee, nicht alles in Krypto, aber eben Teile. Ja,
ja, aber dann musst du doch, dann musst du ja jede Währung, die für Terrorfinanzierung ist, dann, warum ist es jetzt nur die Kryptowährung?
Nee, weil die Kryptowährung speziell dafür, ich glaube, der Katari kann einfach so überweisen irgendwie. Aber
Hamas,
ich sehe schon
den Überweisungsträger. Hamas
bei der Sparkasse,
5 Milliarden.
Sparkasse von Katar, ja. Die haben da bloß eins gemacht.
Meinst du, machen sie über das SWIFT-System oder was haben die für ein System, über das sie überweisen?
Keine Ahnung, das kannst du ja, dann darfst du ja nächste Woche einen Bär der Woche an das System verleihen. Ich verleihe es erstmal an Kryptowährungen für ihre Rolle bei der Terrorfinanzierung an die Hamas. Da ist jetzt die Cyber-Einheit der Polizei und des Verteidigungsministeriums in Israel, haben da richtig, die sind da auch sehr, sehr fit und haben schon das ganze Jahr über auch immer wieder Konten ausfindig gemacht und auffliegen lassen, vor allem bei der weltgrößten Kryptobörse Binance, ja. Und haben jetzt eben auch wieder einiges hier konfisziert auffliegen lassen. Und es gab jetzt eben auch Zahlen, dass von Mitte 2021 bis Mitte 2023 sind 41 Millionen Dollar an die Hamas in Kryptowährungen geflogen.
Das ist natürlich ein bisschen mehr.
Im Vergleich zu der Gesamtsumme ist es wenig, aber trotzdem, die sammeln halt quasi auf dem mit Kryptowährungen vor allem Spenden von irgendwie Unterstützern weltweit. Ja, das war halt beliebt, dass du irgendwie sagst, okay, hallo, unterstütze mich.
Ja, aber du hörst doch jetzt selbst, wenn der Israeli so clever ist und diese Konten aufspürt.
Ja, lass mich halt mal zu Ende.
Es ist viel schwieriger, Bargeld aufzuspüren, die du irgendwo im Keller liegen hast, als auf der Kryptobörse. Die Krypto-Dinger, die sind viel transparenter und das ist viel.
Naja, aber du musst das Bargeld halt erstmal über die Grenze in Ägypten schmuggeln können. Das ist natürlich das Risiko. Und deswegen nehmen sie halt immer noch gerne den Kryptoweg, auch wenn da ein paar aufliegen. Und aber jetzt muss man eins auch mal positiv sagen zum Bitcoin, dass die Hamas zuletzt keine Kryptospenden mehr in Bitcoin haben will, weil sie darauf verzichten will, dass eben ihre Spender da ausfindig gemacht werden. Und
das sind sie
weil
nämlich,
das Bitcoin eben doch leichter nachzuvollziehbar ist und zuzuordnen ist, ja, muss man sagen, ein Hoch auf den Bitcoin, der wird ja eine richtig seriöse Währung. Aber ich meine, wenn der Bitcoin auf der anderen Seite jetzt noch nicht mal mehr Schurkenwährung dient. Welche Bestimmung hat ein Bitcoin denn dann?
Geeignet. Wofür soll er dann her?
Ja, wofür soll ich ihn denn dann sonst noch nehmen? Hat er überhaupt keine Gerechtfertigung,
digitales
keine Berechtigung.
Gold vielleicht?
Ja, digitales Gold, das hat ja bloß immer, das war doch immer dieser Mythos, den du verbreitet hast, dass das so anonym ist und dass
nicht anonym, sondern dass es einfach, das hat ähnliche Eigenschaften wie Gold, dass es nicht vermehrbar ist
und ja, dass du es quasi anonym wohin transportieren kannst und schleppen
schneller,
kannst.
Nein, wenn du jetzt das hast,
für auf der Flucht.
Und der Russe kommt und sagt, hallo, Herr Defner, und dann musst du nicht irgendwie in den Keller gehen und sagst, kann ich noch mein Gold hochholen, sondern dann hast du einfach deine Bitcoin auf deinem Stick irgendwie in der Hosentasche. Ist schon einfacher, als wenn du erst davor in den Keller gehen musst und das Gold hochholen musst, oder? Deine 5 Unzen, die du jetzt hast.
Meine 5 Unzen, die habe ich ja sowieso nicht physisch, die sind dann auch futsch, ja. Also es ist, die habe ich ja nicht für die Flucht, ja, sondern es ist nur für eine zwischenzeitliche Absicherungs-Hedging-Strategie.
Ja, Alter, Papiergold ist sowieso nichts wert.
Genau. Das heißt, für den echten Goldbullen ist das nüscht. Ja, noch nicht mal.
Der Defner wird nicht aufgenommen in die Gold-Community. Nee,
da werde ich nicht aufgenommen. Das wird nichts. Wieder in die Bitcoin-Krypto-Jünger.
Das ist sowieso
ja,
nicht.
Und da bin ich ja sowieso ein.
Ach, ja.
Also, ja. Und nochmal dazu ein bisschen Hintergrund. Die Vereinten Nationen, die schätzen, dass Kryptowährungen 20% der Terrorfinanzierung auf der Welt ausmachen. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen übergeordnet.
Die restlichen 80?
Ja? Bitte?
Die restlichen 80?
20, aber 20% in Kryptowährungen. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Und weil sie zum Beispiel eben, hier heißt es auch, die Verwendung von Kryptowährungen sei dabei viel einfacher als Bargeld über die ägyptische Grenze zu schmuggeln, jetzt im Fall Gazastreifen zum Beispiel. Und es gibt aber eben auch, das sagen zum Beispiel das Kryptoanalyseunternehmen Elliptic, die mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Und die haben auch eben auch die Geldströme zu Hamas untersucht und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben noch den islamischen Dschihad in Palästina. Die kriegen noch mehr Spenden in Kryptowährungen als die Hamas. Die kriegen nämlich 93 Millionen Dollar, haben die zwischen August 2021 und Juni dieses Jahres bekommen. Und eben 41 Millionen, wie gerade schon gesagt, die Hamas. Und Elliptic sagt auch, dass die im Gazastreifen teilweise sogar Kryptomining betreiben. Das ist natürlich noch einfacher, um an Kohle zu kommen.
Ich meine, so Im Gazastreifen meinst du?
Im Gazastreifen, ja.
Und die kriegen die Energie aus Israel. Geil.
Genau.
Du holst die Energie aus Israel.
Strom aus Israel.
Wie mache ich schürfst damit die Sachen, kaufst davon eine Rakete
Kohle
und haust denen dann drüben die
Ruder. Du kannst
den
Strom nicht verkaufen, aber du kannst Kryptomining.
Was?
Jetzt bist du schon fast so weit wie der Trump, ja, der gesagt hat, wow, die Hezbollah ist so schlau. Ja? Naja, man muss auch wirklich sagen, man kann nur
doch nicht
froh
dem,
sein, dass
Bude
Trump,
ein, der dass, mir den Strom und das Wasser
dass
liefert.
Trump momentan nicht Präsident ist in diesen Zeiten. Der sagt, okay, Hezbollah, die sind so schlau und
nee, das
und
ist nicht schlau. Das ist nicht wirklich schlau. Muss ich sagen, die Gaza-Bank, der Gazastreifen wird von Israel versorgt und bisher war es so, dass die Ägypter die Grenze immer zu hatten. Und das war nicht so einfach, tun ja immer alle so, ja, die bösen Israelis, und wenn da irgendwas schiefgelaufen ist im Gazastreifen, durften auch die Menschen, die da wohnten, haben dann teilweise Krankenhäuser in Israel bekommen. Also es ist, also ich frage mich immer, was da auch für in der arabischen Welt ist die Solidarität nicht so groß, dass dann die Ägypter sofort die Grenzen offen gemacht haben und gesagt, kommt alle zu uns, ihr Brüder und Schwestern. Nein, so ist es nicht.
Das ist so eine verbale Solidarität.
Ja, immer eine verbale, aber in Wirklichkeit haben die Israelis den Strom und das Wasser geliefert. Und das
auch der jordanische König hat ja heute beim Scholz gesagt, das ist eine rote Linie, also Flüchtlinge aus Palästina wollen sie nicht haben.
Ja.
Ja, das ist eine ganz klare rote Linie, auch Ägypten und Jordanien wollen keine Flüchtlinge aus Palästina haben. Ja. Also,
aber nochmal zu Krypto,
hier nochmal habe ich noch eine Zahl, im Mai bereits haben israelische Behörden 200 Kryptokonten bei Binance beschlagnahmt. Und ja, also die gehen heftiger gegen vor, aber wie gesagt, Kryptowährungen sind eben immer noch ein einfacher Weg, wenn auch eben nicht
zumindest Bitcoin ist nicht so sicher, siehst du, jetzt hast du in Bitcoin ja wenigstens
eine gewisse Sicherheit, also er ist jetzt keine Ganoven-Schurken-Währung, keine mehr, aber er hat dann seinen letzten Zweck verloren, ja, und hat damit überhaupt keine Existenzberechtigung mehr. So, oh Gott,
da will ich jetzt mal nichts zu sagen. Dann komme ich mal zu meinem Bär der Woche.
Häufig diskutiertes Thema hier im Podcast. Für die Jüngeren, die ja noch. Ja?
Stimmt, die Älteren wissen, dass wir immer, Kollege, dürfen immer, das ist ja nur Schurkenwährung. Das ist
ja
nur Kriminelle.
Der Kollege Chapitz war ja auch damals Bitcoin, 100.000. Letztes Jahr.
Wo
noch
ist der Bitcoin? Ja. Dieses Jahr hat der Bitcoin, glaube ich, 70% gemacht. So schlecht ist
ja,
es nicht.
Ja, aber nach deiner Bitte müsste er
ja,
weiter
er müsste
auf
noch ein
40.000
bisschen steigen.
Ne?
Er müsste noch ein bisschen steigen. Die haben wir ja
nachdem er vorher total in sich zusammengebrochen war.
Wir haben ja schon die ETF-Idee, haben wir jetzt schon einmal kennengelernt kurz. 30.000 ist schon okay. So, dann kommen wir zu meinem Bär der Woche.
Dein Bär der Woche, bitte.
Mein Bär der Woche geht an Irland. Auch wieder ein Land. Irland. War mein großer Sohn ist gerade in Irland und nicht wegen des Wetters, was wirklich nicht gut sein soll. Er erzählt immer.
Aber es ist Herbst.
Nein, insgesamt auch im Sommer. Er meinte, man wüsste nur mit Sicherheit, dass es jeden Tag einmal regnet, man wüsste halt nur nicht wann. Und das wäre nervig. Gut, okay. Also, aber das geht nicht ums Wetter, es geht um eine andere Sache. Irland will einen Staatsfonds auflegen. eigentlich auch nichts Schlechtes. Und man will den Budgetüberschuss, das ist eines der wenigen Länder mit Budgetüberschuss. Man denkt so, uiuiui, was machen die da? Und da kommen wir dann zu meinem Bären. Also sie wollen ihren Budgetüberschuss, den sie haben, klug anlegen und wollen, haben so ein Gesetz jetzt gemacht, wo sie einen Staatsfonds aufbauen wollen. Das Gesetz geht folgendermaßen. Ab 2024 bis 2035 ist die Regierung gesetzlich verpflichtet, 0,8% des nominalen Bruttoinlandsprodukts, was ungefähr 4,3 Milliarden Euro entspricht, jedes Jahr in diesen Staatsfonds zu packen. Und wenn man jetzt überlegt, der Staatsfonds verdient auch noch, weiß ich nicht, 4%, dann hat man bis 2035 ungefähr 70 bis 75 Milliarden reingezahlt und hat dann noch durch die 4% Rendite 100 Milliarden. Also die haben dann wirklich einen relativ großen Staatsfonds, was ja eigentlich total gut ist, was wir mit unserer, wie heißt das, Generationenvertrag oder wie heißt die Aktienrente, die haben wir ja noch irgendwie neu gelabelt, kriegen wir irgendwie nicht so richtig hin, die kriegen das ganz schnell hin. Und warum kriegt das jetzt mein Bär der Woche? Naja, eigentlich müsste man diesen Fonds, müsste man eigentlich, wie soll man sagen, den Steuervermeidungs-Multinationalfonds nennen, weil die Kohle kriegen die natürlich deswegen, weil Irland eine Heimat für Steuervermeidung bietet. Die haben halt relativ niedrige Steuersätze. Und wenn ich jetzt ein multinationales Unternehmen bin, kann ich eine Gesellschaft in Irland gründen. Und da packe ich dann mein gesamtes geistiges Eigentum hin. Beispielsweise Apple packt das geistige Eigentum in die Gesellschaft in Irland. Und dann, wenn du ein iPhone in Amerika verkaufst oder in Deutschland verkaufst, dann kannst du sagen, hey, aber ihr habt das geistige Eigentum, das hier in dieser Gesellschaft in Irland ist, dafür berechne ich euch jetzt ganz viel. Und dann verdienen die in den Hochsteuerländern wie Amerika, das ist im Vergleich zu Irland auch Hochsteuerland, oder in Deutschland, verdienen die wenig und verdienen viel in Irland, wo wenig Steuern zahlen. Und so funktioniert das Prinzip und das machen ganz viele Unternehmen. Und Irland ist halt eines der Länder, die genau dieses Geschäftsmodell machen. Wir bieten euch das an. Kleine Länder können das immer machen. Und ist jetzt so ein bisschen, dass das Ironische an der Geschichte ist, sie kriegen sogar noch mehr Steuern jetzt, weil ja diese 15% Mindeststeuern jetzt eingeführt worden sind. Haben sich bis zum Schluss haben sich dagegen gewehrt, dass diese 15% Mindeststeuern sind, weil sie haben nämlich drunter gehabt. Aber sie sind dann irgendwann gezwungen worden. Aber ich finde auch diese 15%, ich bin eigentlich für Steuerwettbewerb, also damit nicht jedes Land irgendwie unbegrenzt Steuern anheben kann. Aber ich finde halt unfairer Steuerwettbewerb und ich finde, wenn du 15% nimmst, das ist halt in meinen Augen Steuerdumping. Deswegen sollte man den Minimumsatz auf 20 festlegen oder darüber hinaus können die Leute ja gerne Steuerwettbewerb machen, aber da einfach ein kleines Land, dem kleinen Land die Chance geben, so die anderen abzuziehen, finde ich asozial. Und gerade in dem Kontext von Klimawandel, wo hohe Kosten fällig wären und gerade im Fall von Kriegsfinanzierung, Krieg und Klimawandel ist ja sehr teuer. Und dann den Staaten durch diese Steueroase Geld zu entziehen, finde ich asozial. Und deswegen, jetzt kann man natürlich sagen, man könnte jetzt die Unternehmen blamen, die das machen und könnte dann dem Tim Cook sagen. Aber der sagt natürlich, hey, ich bin meinen Aktionären verpflichtet und ich muss das machen, was gesetzlich drin ist und ich bin hier nicht derjenige, der später mal, wenn er zurücktritt, dann gelobt wird, Mensch, du hast immer brav Steuern gezahlt bei deiner Apple. Dafür gibt's natürlich nichts, aber deswegen finde ich, müsste man das nochmal neu verhandeln, müsste gerade in diesen Zeiten, wo es darum geht, die Werte des Westens, die auch teuer sind, da kann man nicht einfach so eine Steuervermeidungsgeschichte machen. Und deswegen kriegt Irland, so schön es ist, einen Staatsfonds aufzubauen und so prima es ist auch, Budgetüberschüsse zu machen, wenn die auf asoziale Weise verdient worden sind, gibt es da meinen Bär der Woche. Und wir mussten die mal retten, Leute. Die haben ihr Banksystem
an die Wand gefahren in der Finanzkrise. Genau. Ja, die waren ja vor Griechenland noch waren ja die ersten, die gerettet werden mussten.
Das waren die Banken. Weil sie machen so ein System.
Mit Zinsen die ganze Sparer angelockt haben und dann ihre Banken.
Nee, das war Island. Und Island hat pleite gehen lassen. Und es gab ein paar Länder, die es dann ausgeglichen haben. Das war bei Island. Irland war, die haben einen mega, mega Immobilienboom gehabt und die Immobilienpreise fielen. Und dann hatten sie halt die Immobilienkredite nicht zurückgezahlt. Die waren nicht mehr gedeckt durch die Preise, aber es hat sich auch wieder aufgelöst. Das Land lebt ganz gut. Und wenn der Sohn mir immer ganz entrüstet aus dem Lidl die Preise schickt, dann sieht man immer, dass der Lidl in Irland den Leuten irgendwie 20-30% mehr abnehmen kann als in Deutschland. Liegt auch daran, dass die Deutschen so preissensibel sind und im Zweifelsfall dann halt zum Penny gehen. Und deswegen, in Irland ist es nicht so. Vielleicht kriegt dann wenigstens der Lidl noch ein paar Steuern, die er in Irland verdient, dadurch, dass die Steuervermeidung
machen. Ich weiß nicht, Geschäft hier quersubventioniert.
Vielleicht ja, ist es dann auch das, dass der Ire uns den günstigen Milchpreis
Chapitz weiter günstig einkaufen kann.
Vielleicht ist es das. Vielleicht haben wir einen positiven Effekt. Aber ansonsten sehe ich aus diesem Steuerwettbewerb, der asozial geführt wird, sehe ich keinen Vorteil. Und deswegen finde ich, da muss man was
geben. Absolut. Aber es war ja schon mal wirklich gut, dass überhaupt eine globale Mindeststeuer eingeführt wurde. Da war ja seinerzeit
Ungarn Herr Scholz, Fall. Die hatten,
Herr Scholz
die unter 10.
Maßgeblich beteiligt. Und vor allem, ich meine, EU, muss man sagen, da müsste sowas auf jeden Fall noch viel stärker. Müsste
kannst
da
du den Freund in Luxemburg mal sagen, warum kriegst du deine Amazon-Päckchen aus Luxemburg eigentlich geschickt?
Nein, absolut, weil ich meine, wie gesagt, in einem System, wo du auch gegenseitig haftest, da muss einfach, kannst du nicht immer sagen, einer macht immer ständig Steuerdumping und dann sagt er, okay, Taschen leer. Und jetzt haut mich mal raus. So, also ist verstanden deine Botschaft? Keine Widerrede. Ja.
Echt nicht?
Nee.
Nur dann? Sind wir heute so wir waren auch bei dem Klotzcast am Freitag, waren wir so einer Meinung.
Gut, aber ich meine, das war klar. Mal was wäre ich vielleicht, aber ich habe ja zumindest gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit einer, dass der Iran mit involviert wird, halte ich für gering, aber trotzdem ist es
richtig
da. Und da haben wir ja beide, also die
Das Fat-Tail-Risk ist das ein Klassiker.
Und dass man sich irgendwie dagegen so ein bisschen versichern sollte als Anleger, das finde ich, kann man schon tun. Aber muss jeder für sich selber entscheiden. Und wie gesagt, in der Long Run kann man solche Sachen natürlich auch immer aussitzen. Es wird dann hoffentlich sich auch wieder mal bessern, aber auf kurzfristige Sicht ist es durchaus ein Risiko für die Märkte, finde ich. So, mein Bulle der Woche. An einem Freitag, den 13. gab es da gute Nachrichten und ich habe es letzte Woche im Podcast hier schon angekündigt, dass sich da möglicherweise was tut und
wolltest keine Aktien rausrücken, du geiziger Typ.
Nein, weil die Aktien da vom Handel ausgesetzt wurde, ne? Aber unterm Counter hätte man sie ja verkaufen können in einer großen Privatplatzierung. Nein, aber ich habe auch seither keine verkauft. So, von Yiheng ist die Rede, dem chinesischen Drohnenhersteller. Und ich habe es ja letzte Woche schon kurz angedeutet, als eben die Aktie vom Handel ausgesetzt wurde, dass sie mit einer Nachricht gerechnet haben, einer kursbewegenden. Und die kam dann tatsächlich am Freitag, dem 13. Und Yiheng hat tatsächlich von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde ein Lufttüchtigkeitsmusterzertifikat für seine vollständig autonomen Drohne, die Yiheng EH216 SAAV, erhalten. Mhm. Und das ist halt dieser Quantensprung, auf den man nun wirklich über 2 Jahre gewartet hat. Und Yiheng selber, ich habe es ja immer wieder auch im Podcast thematisiert, und Yiheng ist ja wirklich schon eine uralte Idee von mir, die ich glaube ich Ende 2019 zum ersten Mal ihr vorgestellt habe, als die Tesla der Lüfte damals, und wo ich auch selber investiert habe damals schon. Und dann ist diese Aktie ja hochgeflogen von um die $10 in Richtung $120, $124 war mal der Höchstkurs im Dezember 2020. Und dann aber auch wieder hart gelandet, aber nicht aufgeschlagen, aber so in Richtung $5 oder unter $5, glaube ich, abgeschmiert. Und und jetzt eben mit dieser Nachricht gab es natürlich wieder eine Kursbewegung nach oben. Aber meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, fand ich die etwas enttäuschend. Ja, also die hat dann am Freitag, sie ist ja mal zeitweise um 43% zum Handelsauftakt hochgeschossen. Geschlossen hat sie dann plus mit einem Plus von 18,7% angesichts solch einer Nachricht. Und an diesem Montag hat sie gleich mal wieder 5,3% verloren. Also das ist wieder mal Selling on Good News teilweise. Und meiner Meinung nach unverdient. Aber nochmal ganz kurz zurück, was ist eigentlich passiert? Wie gesagt, sie haben jetzt diese Typ-Zertifizierung bekommen der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde CAAC, und die gilt für dieses 216er Modell von Yiheng. Das ist eine Drohne mit 16 Rotoren, die 2 Passagiere autonom befördert, also da ist kein Pilot mit dabei, sondern das wird eben dann autonom gesteuert über Kontroll, die haben da immer so Kontrollleitzentralen, dann über die sieht dann die Drohne steuern. Die kann mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern fliegen und einer maximalen Reichweite von 30 Kilometern ungefähr. Das ist also nur was für eben kurze innerstädtische Flüge oder zum Beispiel, was eine große Anwendung für diese Drohne ist, der Tourismus, eben Rundflüge, die man früher mit einem Helikopter gemacht hat, an schönen malerischen Orten. In China haben sie mit sehr vielen schon Kooperationen.
Kann man die auch Zeitung austragen? Ich meine, das ist doch ein Problem, dass wir keine Zeitungsausträger mehr finden.
Ja, gut, aber da brauchst du ja keine, keine Leute drin sitzen. Nee, das kann ja so eine kleine Drohne auch.
Ja, aber wäre es nicht, ach so, stimmt,
ja, das, das normalen Drohne. Das müsstest du dann schon vollautomatisiert machen mit so einer kleinen Lieferdrohne. Ja. Die Lieferdrohnen sind ja seit Jahren in Erprobung, da gibt es ja auch genug Hersteller, aber das Einmalige an dieser Sache ist jetzt, dass du Leute drin haben musst. Da hast du ja ganz andere Sicherheitsvoraussetzungen, wie wenn so ein kleiner Lieferroboter mal abstürzt, okay.
Wenn dann fällt er
vielleicht jemand auf den Kopf, dann ist es auch gefährlich, aber wenn du Passagiere beförderst, ist das ja wirklich ein Flugpassagiergerät. Und das hat natürlich ganz andere Zertifizierungsanforderungen und deswegen ist es so ein Quantensprung. Das ist, glaube ich, einfach von den Märkten noch nicht kapiert worden, weil die sind jetzt wirklich dem Wettbewerb wirklich um Jahre voraus, wenn man sieht, wo die all die anderen Konkurrenten, Archer Aviation, Joby Aviation, Lilium und so weiter, die sind ja da noch weiter hinterher und zumal die ja mit ihren elektronischen Senkrechtstartern, so F-Tolls, wie sie genannt werden, der meistens noch nicht mal autonom fliegen können, sondern nur mit Piloten. Zwar elektrisch, aber mit Piloten. Und der E-Hang 216 kann eben autonom fliegen. Und das ist eben, die haben quasi ein autonomes Auto gleich mal von Anfang an gebaut, ja. Und nicht erst ein Elektroauto, sondern gleich die Volllösung. Und ja, und diesen E-Hang 216 gibt es für sage und schreibe $296.000 im Angebot. Das ist also auch nicht so teuer. Ich meine, das ist, ich weiß nicht, was ein Hubschrauber kostet. Der kostet bestimmt mehr. Wie gesagt, die lautlos gleiten die dann dahin und können dann eben so Rundflüge für Touristen machen und wegen schönen Sightseeing-Locations zu irgendwelchen kleinen Inseln oder was auch immer. Und ja. Also das ist der erste Schritt. Es ist allerdings noch, die können jetzt nicht sofort quasi starten. Da gibt es noch ein paar Genehmigungen, stehen da noch aus. Braucht eben noch eine Betriebsgenehmigung, eine Produktionsgenehmigung und so weiter, bis dann die kommerziellen Aktivitäten tatsächlich aufgenommen werden können. Aber es ist jetzt quasi das entscheidende Genehmigung ist jetzt, liegt jetzt vor und das ist natürlich wirklich der Quantensprung und die Make-or-Break-Frage gewesen. Ne? Wenn sie die nicht bekommen hätten, dann wäre es natürlich irgendwie schwierig geworden. Ne? Die haben natürlich auch andere Sachen im Programm, auch Lieferdrohnen und dergleichen, aber das war jetzt natürlich das Entscheidende. Die entscheidende Wette war diese autonome Passagierdrohne. E-Hang will sich, hat jetzt ja erstmal die Zulassung für den chinesischen Markt, der strebt aber auch in andere Länder, das hat der E-Hang-Chef dann im CNBC-Interview gesagt, der Huathi Hu, ja, nächstes Jahr wollen wir mit der Expansion ins Ausland beginnen, sagte er. Und die haben ja zum Beispiel auch schon mit ganz vielen Ländern eben, vor allem in Asien, Japan, aber anderen ostasiatischen Ländern, haben sie schon Kooperationspilotprojekte laufen, auch meistens im Tourismussektor. Aber sie haben zum Beispiel auch ein Pilotprojekt mit der spanischen Polizei laufen, ja. Und das ist für die, ja,
naja, das
aber
für die Polizei. Chinese, wo du nicht weißt, wo deine, wo deine, wo die Bilder hinkommen,
naja, das muss
oder
man
du
halt
kannst du gleich, den hast du gleich die Spionage mit. Und ich würde ihn eine Spionagedrohne für 296.000 verkaufen.
Ja, muss man halt dann so regeln, dass das irgendwie auf Servern sicher nur in Europa lagert. Das kann man sicherlich organisieren.
Was? Wie willst du das organisieren? Ich meine,
Keine Ahnung, bin jetzt da.
Also ich glaube, da wäre es, ich finde, das ist ein. Das ist
nein, aber die machen das mit. Es ist so, dass sie mit der spanischen Polizei da Pilotprojekte machen und ja, und das ist natürlich Verbrecherjagd mit der autonomen Drohne, ja. Das eröffnet dann ganz neue Möglichkeiten, ja. Naja, für die Kudamraser und alle Schurken ja, dieser Welt. Ja.
Wie schnell war deine E-Hang-Drohne?
130, aber die
wie viel?
130.
Da wäre doch der Kudam-Onkel schneller, da ist er doch weg. Da bist du doch gar nicht.
Aber du bist ja.
Das ist wie Hase und Igel.
Ja, Hase und Igel, der ist aber dann schon wahr, der kann ja die Abkürzung nehmen. Ja. So. Ja, oder zum Unfallort vor in unwegsame Straßen zu kommen und so weiter. So. Und ich glaube, das ist auch nur bei 130 Stundenkilometern, sonst kommt es ja ein bisschen weiter, wenn es nicht volle Geschwindigkeit fährt. So. Also das sind so Möglichkeiten, die sie jetzt momentan antesten und sie haben jetzt noch nicht sagen können, wo sie jetzt genau starten wollen, welcher chinesischen Stadt und auch über den Zeitpunkt schweigen sie sich noch aus. Sie sagen aber, dass der chinesische Markt selbst ist schon mal der am schnellsten wachsende und der größte Markt für solche Flugfahrzeuge. Und Goldman Sachs hat sich eHang jetzt auch näher angesehen. Nach dieser Genehmigung gab es am Montag eine neue Studie und sie haben die hochgestuft von neutral auf kaufen. Und,
jetzt kommt das Kursziel, komm.
Das Kursziel ist auch bescheiden, ja, aber Kursziel von auf $30.50 angehoben. Und also wir sind ja, zuletzt ja. Waren wir aktuell, hast du noch den aktuellen Kurs?
Ich habe den aktuellen Kurs von eHang, der ist bei 19:21 gestellt. Mhm. Heute, also gestern hat geschlossen am Montag zu 19:22 und der eHang, das Preistarget von Goldman ist bei 30,50.
Genau, 30,50 und das ist übrigens auch das einzige große Analystenhaus, das jetzt bei Refinitiv zum Beispiel gelistet wird, dass die empfehlen oder covern und also ist auch das durchschnittliche Analystenziel bei
30%.
50%. Ja. 50% Kurspotenzial. Also, ja. Aber sie haben auch noch ein Blue Sky-Szenario. Ja.
Dann.
Das liegt bei $51.
Da würdest du verkaufen?
Und 10.
Würdest du den Goldmann das verkaufen?
Fall, nein.
Only
the sky is the limit.
Du würdest bei dreistellig.
Also
wann wollen wirst du
schwach? Nein, wie gesagt, $124 war sie schon mal, war ich auch schon mal mit dabei. Und ich habe, nein, ich werde natürlich auch hier, weil ich, eHang ist mittlerweile wirklich meine größte Position. Ja. Ja. Hat Jumia überholt, weil Jumia ja durch Erfolglosigkeit glänzt. Aber wie gesagt, macht ja Hoffnung. eHang war auch lange und vielleicht gibt es ja selbst auch für Jumia irgendwann nochmal Hoffnung. Aber nein, das ist jetzt nicht das Thema, sondern eHang ist heute das Thema. Und ich bin da früh eingestiegen, bin mit hochgeflogen und habe natürlich in diesen Höhen dann auch immer Gewinne realisiert. Zumal ich damals sogar noch mit CFDs investiert war. Und das war schon natürlich so. Mittlerweile habe ich die als Aktie, habe umgeschichtet und dann eben wieder in fallende Kurse nachgekauft und so. Und da würde ich natürlich immer wieder auch mal in steigende Kurse mal ein bisschen anpassen, aber im Großen und Ganzen möchte ich da schon längerfristig dabei sein, weil jetzt habe ich ja die entscheidende, wie gesagt, kritische Phase durchstanden und fühle mich mit 18% Kursplus hier jetzt nicht dafür entschädigt. Ja. Muss ich sagen, wenn man schon mal $124 bezahlt hat, rein für die Fantasie, dass das irgendwann
schon
mal kommen
gesehen. Hat. Du hast ja nicht das bezahlt, aber du hast es schon mal gesehen.
Ja, ja. Und jetzt, ich habe es nicht bezahlt, aber der Markt.
Ja, genau.
Und jetzt ist tatsächlich diese Genehmigung, ist Realität und die haben eine ganz andere, natürlich Überlebenswahrscheinlichkeit. Klar, ist es jetzt auch keine gemachte Wiesen und gemachte Wiesen, sagt der Bayer. Gell? Aber es ist natürlich eine ganz andere Wahrscheinlichkeit. Die müssen auch noch durch die Produktionshölle und vieles andere. Das ist klar, da gibt es immer noch Risiken und wenn irgendwann so ein Ding abstürzt, dann ist es sicherlich sind es auch ein enormer Kursabsturz damit einhergehend. Mhm. Aber, also Goldman Sachs, um nochmal auf die berechnen jetzt ihre Szenarien und gehen davon aus, dass sie aktuell im ersten Halbjahr haben sie 2 Einheiten pro Monat verkauft von ihren eHangs, also sie haben natürlich auch schon ein paar verkauft und dass sie die auf 18 pro Monat im Jahr 2024 steigern können, okay. 18 Einheiten und 36 Einheiten pro Monat dann im Jahr 25 und volle Kapazität erreichen dann im Jahr 2026 erstmal volle Kapazität von 50 Einheiten im Monat. Und darauf berechnen sie jetzt ihr Kursziel eben. Und das Blue Sky-Szenario besagt eben, dass sie schon im Jahr 2025 die volle Kapazität erreichen von 50 Einheiten pro Monat. Und dann würden sie den $51 zubelegen. So. Aber wie gesagt, das wäre mir also zu wenig, um als langfristiges Kursziel. Da würde ich schon eher dreistellige Kursziele sehen. Und
es gibt keinen Großaktionär bis auf dich jetzt. Das ist das Problem. Die können mich also weg. Die können ja also rauskaufen.
Aber ich wäre da noch nicht mal, ja. Ja, aber da gibt es natürlich auch dann Übernahmefantasien so und dergleichen. Ne?
Also wenn sie so geil sind und du diese Fantasie hast, aber der Markt das nicht sieht, dann müsste es eigentlich irgendwann jemanden geben, der da
möglicherweise, zuschlägt. Ja. Und wie gesagt, natürlich ist ja für alle, bei Archer ist ja Stellantis eingestiegen, ist ja für Autobauer auch interessant. Mhm. XPeng aber übrigens, bei denen Volkswagen eingestiegen sind, die arbeiten auch an autonomen Drohnen übrigens in China. Auch ganz interessant. Also
Bin ich dann auch Drohnen mit meiner VW-Aktie? Bin ich beteiligt?
Aber man muss jetzt einfach mal auch sehen, was jetzt, die haben jetzt einen Unternehmenswert von knapp 1,2 Milliarden. Dollar bei Yihang, sogar ein Enterprise Value auch auf dem Niveau, also sie haben keine Schulden. Und Joby Aviation, die ja letzte Woche auch schon für interessant erachtete, haben aber eine ganz andere Bewertung. Die sind bei 4,4 Milliarden Dollar und haben ja auch noch irgendwie noch ganz weit von einer Zulassung entfernt.
Schon mal von China-Makel gehört?
Ja, absolut China-Makel, aber ich finde, das ist natürlich echt. Archer Aviation hat eine ähnliche Bewertung von 1,3 Milliarden, aber sind ja auch noch ganz, ganz weit entfernt davon. Die machen mal ein paar Testflüge und sowas, aber sind noch weit von einer Zulassung entfernt. Und Yihang hat ja auch andere Produkte noch im Angebot. Also sie arbeiten auch an einer Langdistanz-Drohne, ähnlich wie Archer oder Lilien, die dann eben mehrere hundert Kilometer fliegen kann mit mehr Passagieren. Das haben sie auch in der Entwicklung. Sie haben zuletzt übrigens auch eine strategische Investition in eine Festkörper-Lithium-Metall-Batterietechnologie gemacht. Auch da sind sie vorne mit dabei, in die aus Shenzhen Inks Technology Company. Dann machen sie ja mit ihrer Yihang 216 haben sie auch eine Feuerwehrversion. Ja, also das ist ja auch ein
Kannst
interessantes. Nein, aber das ist eine
Klimawandel,
super spannende.
Schon mal gehört?
Nein, aber eine super spannende Geschichte. Ne, vor allem für Hochhäuser. Also so zum Löschen von Hochhausbränden und Wohnungsbränden. Ich meine, da kommst du ja nicht mehr hoch. Wir wissen ja, die Feuerwehr kann anleitern bis zur sechsten Etage in Berlin. Ja, das ist ja die berühmte Traufhöhe so ungefähr. Und oder zur fünften nur, keine Ahnung. Ich bin
du meinst, deswegen, ja. Die Wohnungsnot in Berlin könnte dadurch gelindert werden, dass du auf 8 Etagen aufstockst und du könntest den Wohnungsbrand löschen, weil du die Yihang-Drohne hättest
kannst
damit
wären
alle Wohnungsprobleme gelöst.
Kannst natürlich, die Evakuierung ist mit einer Zweisitzer-Drohne ein bisschen nicht so leicht.
Musst aber, ein paar Mal hochfliegen.
Nein, aber du hast natürlich eine Lösung fürs Löschen von Hochhausbränden. Ja, also ich meine, das ist natürlich schon ein gutes Geschäftsmodell und da gibt es ja so viele andere Anwendungen, wenn du jetzt erstmal es schaffst, einfach, wie gesagt, diese Genehmigung zu erreichen und sie haben ja dafür, ich weiß nicht, wie viele Testflüge, bemannte Testflüge, also tausende von Testflügen überall auf der Welt schon gemacht und wie gesagt, die sind da so weit voraus dem Wettbewerb, die ja dann immer feiern, wenn sie jetzt gerade mal irgendwie ein Testmodell gebaut haben und irgendwie demnächst irgendwie Testflüge starten und was auch immer und eine Zertifizierung starten und dann eben mit mehreren Milliarden bewertet werden. Also dafür China Makel und sie sind auf dem chinesischen, auf dem größten Markt sowieso und die Chinesen haben auch eine strategische...
Noch mehr Hochhäuser als wir. Hör mal.
Der nimmt mich nicht ernst, der Kollege hier. Aber nein, sie haben auch einen Plan für dieses elektronische Fliegen und dass sie auch strategisch unterstützen. Und wir wissen, die Chinesen, wenn sie setzen auch, wollen technologisch führend werden. Und dafür ist natürlich so eine autonome Flugdrohne wie gemacht. Also von daher, Yihang hat sich jetzt, glaube ich, den Titel Tesla der Lüfte, mit dem sie hier schon mal bezeichnet
und
habe,
erarbeitet.
Und Tesla hat auch mal gleich angefangen und jetzt kommt die Produktionshölle. Und
viel kann jetzt nicht mehr kommen, zumindest hier im Podcast. Wir haben mich schon wir haben kurz vor 3 und du weißt, drei habe ich den Christian.
Ach so, wir haben kurz vor 3.
Ja, kommt der Christian oder muss ich den Christian fragen, warum er seitdem mal im Amt ist? 0% Performance mit seiner Aktie gemacht hat.
Zu mir wollte er nicht kommen. Ja? Also eigentlich muss man auch sagen, dass wir von SAP schon eine Zusage hatten. Aber, dann,
und den Podcast wollte er auch nicht kommen. Also bei Alles auf Aktien könnt ihr den Christian leider auch nicht hören.
Aber ich hatte ihn ja in Davos. Ich habe immerhin jetzt, dass ich ihn in Davos kriege, ich ihn wieder zum Interview. Ja?
Christo, versprochen?
Schon versprochen.
Echt?
Aber die haben ja morgen Earnings, deswegen wollen sie kein Fernsehinterview geben.
Ach so, aber
so.
Vielleicht ach so. Du hast
aber ein gedrucktes Interview, das ist ja, das kommt, bleibt ja noch ein bisschen liegen. Ja?
Ja.
Also der Chapitz, wann kommt das Interview dann in der
weiß
Zeitung?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann.
Oder online.
Weiß ich nicht, aber ich hätte ihn gerne für Samstag bei Alles auf Aktien gehabt. Hätten wir so viele Fragen stellen.
Aber man kann sich auch mal eine Welt am Sonntag kaufen.
Innovators Dilemma.
Ja, da aber so man kann sich
ja
auch
aber du willst ja den Menschen hören, wie erzählt er und was hat er für eine, ist er auch.
Der hat ja so ein bisschen einen badischen Akzent, das ist nicht so gut.
Ja. Nicht so gut?
Jetzt nicht so der rhetorisch so extrem, nicht? Wo er sagt, wow, die Welt steht still und lauscht seinen... Gut, nein, wir wollen nicht, dass ich hier beleidigt bin, weil ich kein
Interview. Aber ich habe noch eine Zahl rausgesucht. Ja. 2013 oder 14 war SAP halb so groß wie Microsoft und heute ist Microsoft 15 mal so groß. Da ist was passiert, da ist was verrutscht, würde ich mal sagen. Und da hätten wir natürlich den Christian gerne live im Podcast gebracht.
Sartorius war ja vor 2 Jahren auch...
auch Größe?
4-mal doppelt so groß wie heute.
Du machst dich über mich lustig. Alter. Gut.
Ja, ich
vielleicht, meine, vielleicht
what goes up can go down. Und
vielleicht schaffe ich es, ein Bild mit Satya Nadella zusammenzukriegen.
Oh nein, bitte nicht schon wieder. Nein, das wird peinlich. Nicht schon wieder fremdschämen.
Das ist der Mann,
nein, ich will mich nicht Mann, schon wieder fremdschämen.
Warum denn? Das ist der Mann mit dem Growth-Mindset, der empathisch ist.
Ja, der ist großartig.
Ja, siehst du.
Aber deswegen muss ich der Chap jetzt nicht ranwanzen und sagen, Satella, bitte, ich habe auch Aktien, jetzt will ich auch gefälligst ein Selfie mit Ihnen. Ja, ich bin Aktionär.
Ich bin doch Aktionär.
Ich habe eine halbe Aktie oder sowas.
Nein, ich habe mehr davon. Mehrere davon.
Wow.
Ja. Ja,
das wird dann der Satella beeindrucken. Wenn ich
jetzt
das
weiß ich gar nicht, was schreiben wir jetzt über den Podcast? Wir hatten
ein
geiles Thema.
Wir hatten noch ein Thema.
Um die Schuldenkrise nach Amerika gekommen. Und wenn ich mir die Zinsen anschaue, die 10-jährigen Staatsanleihen,
aber die Wette
steigen
haben wir ja
heute
schon
wieder.
Ja,
4,8% und die Leute nehmen schon die quasi Pleite Amerikas vorweg.
Genau, aber das können wir dann nächste Woche. Du musst jetzt das Thema nicht vorwegnehmen, weil das ist ja...
Doch, das ist ein Riesenthema.
Wenn es natürlich bis nächste Woche Pleite ist, Amerika, dann
müssen wir
okay,
ein neues
da hast
Thema
du recht
suchen.
Gehabt. Müssen
dann
wir neu suchen, ansonsten Thema. Diskutieren wir das nächste Woche nochmal aus. Ja? Waren ja aber viele spannende Geschichten auch dabei. Ja?
Was jetzt?
Von gescheiterten Schaufelherstellern und hochfliegenden Drohnen.
Ich glaube, da machen wir aus
der Defner hatte recht.
Wir machen auch schon
Schaufeln. Schreib einfach, Defner hatte recht drüber. Ja?
Defner hatte recht?
Ja.
Aber will nicht mitmachen bei Alles auf Aktien.
Ja.
Also,
er kann auch Nein sagen.
Andreas aus Stuttgart, der das gefordert hatte, lautstark, dem müssen wir leider sagen.
Müssen wir leider sagen. Er muss einfach immer Defner und Chapitz am Dienstag hören und den Glotzcast am Freitag gucken.
Wir hatten eine ganz nette Frau,
und Fernsehen heißt gucken.
Nirvana hieß sie.
Nirvana?
Nein, nicht Nirvana. Nivena hieß sie.
Nivena
hat eine ganz nette Mail geschrieben, den Chapitz. Weil ich ja.
Kriegt der Chapitz von Frauen nette Mails?
Nein, es ging nur darum, sie wusste, dass ich bin ja so ein, ich habe doch als Kind von meinem Vater nie Zustimmung bekommen, deswegen bin ich doch so
deswegen, ja,
zu liebesbedürftig. Du kennst es doch.
Deswegen schreiben dir Frauen manchmal diese Mitleidsnummer, oh, kann ich dich trösten.
Ja, gut. So, reicht für heute. So, der Sommerfeld ruft jetzt schon an und fragt, wo ich bin, weil der Christian wahrscheinlich schon da ist.
Ja.
Und wir müssen hier...
Ja, reich für heute.
Ja,
und
willst du die Verabschiedung
bei Weltfernsehen gibt es mich auch noch. Ja.
Und wir, uns gibt es
Freitag. Und uns zusammen gibt es bei Weltfernsehen Freitag. Immer wieder freitags um 17.45 Uhr.
Ja.
Da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. Deswegen nichts verpassen, aber das ist eine andere Schlussform. Wir sagen einfach nur Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.